Deutschlandfunk. Tag für Tag
mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Suizid und Sterbehilfe als Inbegriff der Selbstbestimmung? Ein Gespräch mit Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident und Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, über sein Verständnis von christlicher Ethik und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Suizid und Sterbehilfe. Das Berliner Neutralitätsgesetz und Kopftuchverbot auf dem Prüfstand. Eine Muslimin hatte geklagt, weil das Land Berlin sie wegen ihres Kopftuchs als Lehrerin ablehnte. Heute entscheidet das Bundesarbeitsgericht in letzter Instanz. Und zwischen Rosenkranz und Revolution. Vor 40 Jahren gründete sich die polnische Gewerkschaft Solidarność. Welche Rolle spielte die Religion in der Oppositionsbewegung, welche im Leben von Lech Wałęsa, dem Chef der Solidarność und dem ersten frei gewählten Präsidenten Polens? Das sind die Themen in der kommenden halben Stunde und damit herzlich willkommen. Im Februar hat das Bundesverfassungsgericht ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben bekräftigt, was auch die Freiheit umfasse, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Das Urteil hat inzwischen eine heftige Diskussion ausgelöst. Wir wollten wissen, wie die Religionen mit dem Thema umgehen und haben uns in einer Beitragsreihe mit dieser Frage beschäftigt. Heute im vierten Teil geht es um die christlichen Vorstellungen zu Suizid und Sterbehilfe. Darüber habe ich mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse gesprochen. Er ist langjähriges Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Wolfgang Thierse hatte im Februar in einem Leserbrief in der FAZ geschrieben, dass ihn das Urteil zutiefst getroffen und verstört habe. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts bezeichnete er als furchtbare Juristen, ein Begriff, der für die Verbrechen der deutschen Justiz im Nationalsozialismus verwendet wurde. Ich habe Wolfgang Thierse vor der Sendung gefragt, was ihn denn als bekennender Christ so aus der Fassung gebracht habe.
Was mich daran wirklich irritiert hat, ist die Heroisierung des Suizids und die Verabsolutierung der Autonomie. Das Gericht macht den Suizid zum Inbegriff menschlicher Selbstbestimmung. Und das halte ich fatal. Ich sage ausdrücklich, dass ich als Christ ein Ja zur Selbstbestimmung sage, aber ein Nein dazu, dass der Suizid zum Inbegriff der Selbstbestimmung gemacht wird.
Wie begründen Sie Ihre Haltung theologisch? Es gibt ja auch Positionen, etwa in der evangelischen Kirche, die das, wie Sie auch, Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen betonen, es aber gleichzeitig richtig finden, dass die Menschen Verantwortung für die letzte Phase ihres Lebens übernehmen dürfen und begrüßen dieses Urteil. So etwa der leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, Ralf Meister. Theologisch begründete er seine Position damit, dass Gott uns die Verantwortung für unser Leben übertragen hat und dass die Verantwortung bis zum letzten Atemzug gilt. Wie begründen Sie Ihre Haltung theologisch?
Geboren werden ist kein Akt der menschlichen Autonomie. Zu lieben und geliebt zu werden ist kein Akt der menschlichen Autonomie. Krank zu werden auch nicht. Als Christ begreife ich das Leben als ein Geschenk, die Liebe als ein Geschenk und leite daraus die Verantwortung für die Liebe, die Verantwortung für das Leben, aber auch die prinzipielle Unverfügbarkeit darüber ab und leite daraus ab, dass Christen bestehen sollten auf dem Lebensrecht der Schwachen, der Kranken, der Leidenden, der Alten und dass sie widersprechen sollten einer Tendenz, Selbsttötung zur selbstverständlichen Normalität, zum Jedermannsrecht zu machen. Darum geht es mir.
Aber es gibt ja nun auch Menschen in Deutschland, die nicht christlich geprägt sind und dieses Urteil befürworten. Es ist sogar die Mehrheit in Deutschland nach einer repräsentativen Umfrage aus dem Februar, die sagt, die ärztliche Sterbehilfe befürworte ich.
Man muss schlicht mal daran erinnern, dass der Suizid und die Suizidbegleitung, sofern sie nicht geschäftsmäßig ist, auch bisher nicht strafbar waren. Und dass bisher das Recht auf Suizidassistenz ein Abwehrrecht, ein Recht auf Schutz vor unerträglichen Qualen am Lebensende ist, Jetzt ist durch das Urteil eine Verkehrung eingetreten, ein Anspruchsrecht auf unproblematischen Suizid und die Pflicht des Staates, das zu unterstützen, zu gewähren. Peter Dabrück, der langjährige Vorsitzende des Ethikrates, hat das einen radikalen Bruch mit der bewährten Rechtskultur genannt. Unsere Rechtskultur war bisher darauf ausgelegt, den Schutz des Lebens gleichermaßen zu bedenken wie die Achtung der Selbstbestimmung. Und die Autonomie des Menschen wurde lebensfreundlich ausgelegt. Darüber sollte man auch mit der Gesellschaft diskutieren. Die sollten sich genau das Urteil ansehen und die Wirkungen eines solchen Urteils bedenken.
Sie haben die Schutzpflicht des Staates gegenüber dem Leben erwähnt, wie es unser Grundgesetz ja auch vorsieht. Nun ist es ja so, dass die Richter in Karlsruhe gesagt haben und betont haben, dass Alternativen berücksichtigt werden müssen. Also dass auch geprüft werden muss, ob die Freiverantwortlichkeit des Suizidwunsches gewährt ist. Dass eine gründliche Überlegung vorausgehen muss. Ist da nicht Schutz genug vorhanden?
Ja, das ist ja das Irritierende an dem Urteil. Da wird selber referiert, dass 90% aller Suizidhandlungen von psychisch Erkrankten kommen, also ohne Freiverantwortlichkeit stattfinden. Es wird auf Holland verwiesen. Dort gab es den Fall einer Frau, die gegen ihren aktuell bekundeten Willen zu Tode gespritzt wurde, weil sie in einer früheren Patientenverfügung das so vorgesehen hatte, aber jetzt nicht mehr wollte. Und ein Gericht hat den Ärzten Recht gegeben. In Holland werden auch psychisch Kranke auf Wunsch getötet. In Kanada, habe ich gelesen, gibt es das Drängen darauf, medizinisch beschleunigtes Sterben zu ermöglichen und zum Zwecke des Gewinns von Organspenden. Das Verfassungsgericht hat das alles gewusst, aber trotzdem dieses Urteil gesprochen. Und deswegen sage ich, ist es jetzt Aufgabe des Gesetzgebers, durchaus auch aufgefordert durch dieses widersprüchliche Urteil des Gerichts, ein legislatives Schutzkonzept zu entwickeln, das der Suizidprävention dient, das tatsächlich der Sicherung wirklich selbstbestimmter Entscheidung dient, also ihrer Freiwilligkeit, ihrer Ernsthaftigkeit, ihrer Dauerhaftigkeit. Das heißt für mich zum Beispiel, dass der Suizidassistenzwunsch nicht Gegenstand einer Vorausverfügung sein darf, dass das sehr genau geprüft wird. Also diese Dinge sind jetzt vom Gesetzgeber zu diskutieren und zu behandeln, damit sozusagen nicht eine Kultur eintritt, wo eben Selbsttötung etwas ganz alltäglich Selbstverständliches wird und wo der Druck auf Alte und Kranke und Schwache immer größer wird, diesem Verlangen auch nachzugeben.
Jetzt haben die Karlsruher Richter das ja auch explizit gesagt, dass der Gesetzgeber den Suizid und Sterbehilfe unter strenge gesetzliche Auflagen bringen kann, also regulieren kann. Sie haben erwähnt, dass Sie glauben, es könnte einen sozialen Druck geben auf Alte und Schwache. Aber ich vermute mal, Sie wollen auf den ethischen Dammbruch hinaus. Ist das richtig?
Ich weiß, dass dann das sofort gesagt wird. Mir reicht es zu wissen, dass in Holland auch psychisch Kranke auf Wunsch getötet werden. Und ich habe gelesen, dass dort Suizid bereits zu einer der zweithäufigsten Todesursache geworden ist. Ich will nicht dramatisieren, aber man soll dies alles bedenken, gerade an dieser so empfindlichen Stelle, an dem Lebensende. Und ich denke, dass Christen, dass die Kirchen sich für das Lebensrecht der schwachen, kranken, Leidenden einsetzen sollten, unbedingt und mit großer Leidenschaft und nicht dem nachgeben können, einen bequemen Weg zu gehen.
Finden Sie nicht, dass die Corona-Pandemie gezeigt hat, dass auch ein säkularer Staat eine hohe Bereitschaft hat, auf Alte und Schwache einzugehen und eine hohe Solidarität einfordert? Wir haben Flugzeuge vom Himmel geholt während des Lockdowns und das wirtschaftliche Leben nahezu eingestellt, um die Alten und Schwachen zu schützen. Kann man da der säkularen Gesellschaft und der moralischen Verantwortung der säkularen Gesellschaft nicht auch trauen?
Ich finde ja schon, dass die Pandemie-Krise gezeigt hat, wie sehr das Verfassungsgericht daneben liegt mit seiner Verabsolutierung der Autonomie. In dieser Krise haben wir unser aufeinander angewiesen sein als Menschen erfahren, unsere Solidaritätsbedürftigkeit, das dramatische Schutzbedürfnis für unsere Gesundheit, für unser Leben und die Verpflichtung des Staates dazu. Das ist das genaue Gegenteil der Ideologie dieses Verfassungsgerichtsurteils. Ich will ja darauf setzen, auf diese Gesellschaft. Aber gerade, weil das Verfassungsgericht ein so eigentümlich irritierendes, beschützendes Urteil gefällt haben, geht es jetzt darum, genau diese Erfahrung der Solidaritätsbedürftigkeit, des Schutzbedürfnisses von Menschen, der Gesellschaft, nun auch bei diesem Thema ins Gesetz zu bringen.
Herr Thierse, glauben Sie, dass Sie mit einer solchen oder dass man mit einer solchen katholischen Haltung zu Suizid und Sterbehilfe politische Mehrheiten findet heutzutage?
Christen sind nicht dazu da, ihre Überzeugungen zu verstecken, sondern sie sollen sie artikulieren und in die Debatte einbringen, die ja stattfindet und die auch stattfinden muss. Und sie darf sie nicht den anderen überlassen. Ich denke, das ist eine selbstverständliche Pflicht, die wir als Christen haben. Und eben auch daran zu erinnern, an den elementaren Zusammenhang. Menschenwürde gilt als der wichtigste Wert unserer Verfassung. Aber das Leben ist die elementare Voraussetzung von Menschenwürde. Und deswegen ist der Schutz des Lebens etwas, auch ein sehr hohes Gut, um der Menschenwürde willen.
Das ist sicherlich auch eine moralische Haltung, die nicht christlich geprägte Menschen unterstützen.
Ich denke ja.
Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf meine Frage. Glauben Sie, dass man eine christliche Position zu Suizid und Sterbehilfe politisch heutzutage durchsetzen kann, dass man da Mehrheiten für findet?
In dieser Woche verhandeln sie islamische, jüdische, hinduistische Ansichten dazu. Sie sind alle Teil dieser Gesellschaft. Und ihre Ansichten öffentlich zu artikulieren und in politische Prozesse, Diskussions- und Entscheidungsprozesse einzubringen, das ist etwas ganz Selbstverständliches. Ich bin nicht der Überzeugung, dass Christen und die Kirchen die Lehrmeister aller anderen sind. Aber sie sind auch nicht dazu da, dass sie alles zu beschweigen und hinzunehmen haben, sondern kräftig zu streiten und sich einzumischen, gerade in solchen grundlegenden Fragen des Verständnisses des menschlichen Lebens, von Menschenwürde, von menschenwürdigem Umgang auch am Ende des Lebens.
Das war Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident und Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Kippa, Kreuz oder Kopftuch. An allgemeinbildenden Schulen in Berlin dürfen Pädagogen wegen des Neutralitätsgesetzes keine religiösen Symbole tragen. Nicht alle sind damit einverstanden, so hat es immer wieder Diskussionen um das Gesetz gegeben. Heute Mittag fällt das Bundesarbeitsgericht eine brisante Entscheidung zum Neutralitätsgesetz und dem damit verbundenen Kopftuchverbot für Lehrerinnen. Eine Muslimin hatte geklagt, weil sie wegen ihres Kopftuchs nicht in den Schuldienst übernommen wurde. Das Landesarbeitsgericht gab ihr im November 2018 Recht und hatte ihr eine Entschädigung zugesprochen. Doch dagegen hatte der Berliner Senat Revision eingelegt, um die Regelungen des Neutralitätsgesetzes über den Einzelfall hinaus prüfen zu lassen. Claudia van Laak berichtet.
Das Bundesverfassungsgericht verkündete vor 5 Jahren ein klares Urteil. Ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrerinnen an öffentlichen Schulen darf es nicht geben. In jedem einzelnen Fall muss die Schulleitung oder die Schulaufsicht beweisen, dass das Tragen eines Kopftuches den Schulfrieden stört. Nach diesem Urteil hätte das Berliner Neutralitätsgesetz eigentlich novelliert werden müssen, verbietet es doch grundsätzlich das muslimische Kopftuch für Lehrerinnen. Doch das Land Berlin blieb bei seinem Gesetz. Die Folge: In mehreren Fällen verurteilte das Arbeitsgericht das Land zu einer Entschädigungszahlung an die betroffene Lehrerin. Mit einem dieser Fälle befasst sich heute das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. 5.160 Euro sollte das Land zahlen, das daraufhin in die Revision ging. Die Rechtsanwältin Seyran Atesh vertritt die Berliner Bildungsverwaltung in dieser Angelegenheit.
Vor dem Bundesarbeitsgericht in dieser Revision wird es darum gehen, ob das Landesarbeitsgericht Recht hatte mit dem Zuspruch des Schadensersatzes oder ob das aufgehoben wird und wir dann eventuell weitergehen können, damit das Bundesverfassungsgericht dann entscheiden kann, ob das Berliner Neutralitätsgesetz verfassungswidrig ist.
Seyran Atesh ist nicht irgendeine Rechtsanwältin. Sie ist eine streitbare Feministin, Vertreterin eines liberalen Islam, kämpft schon lange gegen das Kopftuch. Wegen ihrer klaren Haltung wird die Rechtsanwältin von Islamisten und Muslimbrüdern bedroht, geht nicht ohne Personenschutz aus dem Haus. Vor einigen Jahren hat sie die vielbeachtete, liberale Ibn Rushd Goethe-Moschee gegründet. Atesh steht voll und ganz hinter dem Berliner Neutralitätsgesetz.
Wir stehen rechtlich auf dem Standpunkt, dass es die Frauen, die mit einem Kopftuch an allgemeinbildenden Schulen unterrichten wollen, nicht benachteiligt. Es ist keine Diskriminierung, denn das Berliner Neutralitätsgesetz bezieht sich auf alle religiösen Symbole und Weltanschauungen. Die Neutralität der Schule soll gewahrt werden.
Unserer Meinung nach ist das Wort Neutralitätsgesetz ein falscher Name, weil es sozusagen nicht alle Gemeinschaften und Menschen gleich betrifft. Es ist eine indirekte Diskriminierung und das heißt, es ist alles andere außer neutral.
Sagt Miriam Asset vom Bündnis gegen Berufsverbot. Dieses Bündnis unterstützt die Klägerin vor dem Bundesarbeitsgericht. Die Juristin Asset, sie trägt selber kein Kopftuch, hebt nicht auf die Religionsfreiheit ab. Ihr Ansatz ist ein anderer.
Es geht um eine politische Aussage, es geht um Zugang. Am Ende des Tages wollte diese Frau einen Job haben und ihr Geld zu geben ist zwar etwas, aber es bedeutet ja nicht, dass sie Zugang zu dem LehrerInnenamt hat. Und zu wissen, dass es gewisse Menschen in unserer Gesellschaft gibt, gerade religiöse Minderheiten, gerade Frauen, es ist eine zutiefst frauenrechtliche Frage, dass diese Menschen keinen Zugang zu gewissen Berufen haben, ist höchst problematisch.
Beide Lager berufen sich auf den Feminismus. Das Kopftuchverbot benachteilige eben nur Frauen, nicht Männer, sagt Miriam Asset vom Bündnis gegen Berufsverbot. Die Gegenposition formuliert die Feministin Seyran Atesh so.
Wir haben es meiner Ansicht nach als Frauenrechtlerin und Menschenrechtlerin damit zu tun, ob wir zulassen, dass patriarchale Denkstrukturen, die religiös untermauert und gestärkt werden, ob wir sie in unserer Gesellschaft zulassen.
Für Seyran Atesh haben die Verteidiger des Kopftuchs eine versteckte Agenda. Es seien fundamentalistische Muslime, denen es weder um die Religionsfreiheit gehe, noch um einen Zugang von muslimischen Frauen zu allen Berufen. Miriam Asset vom Bündnis gegen Berufsverbot stört es nicht, dass ihr Bündnis Applaus von konservativen, fundamentalistischen, auch politisch höchst problematischen Muslimen erhält.
Klar, das kann sein. Aber am Ende des Tages kann ich nicht meine Position ändern, weil ich Angst habe, dass jemand, der problematische, pseudofaschistische Ideen hat, dem zustimmt.
Wie könnte nun das heutige Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht ausgehen? Das höchste deutsche Arbeitsgericht könnte das Urteil der Vorinstanz bestätigen und das Land Berlin dazu verpflichten, eine Entschädigung zu zahlen. In diesem Fall sollten wir das Neutralitätsgesetz novellieren, forderte Berlins grüner Justizsenator Dirk Behrendt.
Und wenn wir mit dem Koalitionspartner hoffentlich zügig darüber beraten, dass wir die diskriminierende Praxis der Bildungsverwaltung, junge Frauen mit Kopftuch nicht einzustellen für den allgemeinen Schuldienst, schleunigst beenden. Denn es kann ja nicht sein, dass wir jetzt immer wieder Schadenersatz leisten und nicht das rechtswidrige Verhalten abstellen.
Sollte das Neutralitätsgesetz vor dem Bundesarbeitsgericht Bestand haben, die muslimische Klägerin also unterliegen, dann könnte der Streit um das Kopftuch zum wiederholten Mal vor dem Bundesverfassungsgericht landen.
Claudia van Laak berichtete vor dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus Erfurt. In diesem Jahr feiert die polnische Gewerkschaft Solidarność ihr 40-jähriges Bestehen. Sie war die erste offiziell anerkannte Oppositionsbewegung im früheren Ostblock. Ihre Gründung am 31. August 1980 gilt als Meilenstein in der Überwindung des kommunistischen Systems. Sie wurde stark unterstützt von der in Polen einflussreichen katholischen Kirche und regimekritischen Intellektuellen. Chef der Solidarność war Lech Wałęsa, der nach dem Zerfall des Ostblocks zum ersten Präsidenten in Polen gewählt wurde. Welche Rolle die Religion im katholisch geprägten Polen, in der Solidarność-Bewegung und im Leben von Lech Wałęsa spielt, darüber berichtet Martin Sander.
Polen gab es lange Zeit gar nicht auf der europäischen Landkarte. Und wenn wir die Freiheit wiedererlangt haben, dann deshalb, weil wir uns an die katholische Kirche gehalten haben, weil wir an ein Wunder geglaubt haben. Denn das, was geschehen ist, der Erfolg der Solidarność, das war ein Wunder. Indem wir an ein Wunder geglaubt haben, haben wir die Freiheit wiedererlangt. Also hat uns die Religion geholfen.
Lech Wałęsa, 40 Jahre danach. Im August 1980 war der Elektriker Streikführer auf der Danziger Leninwerft. Am 31. August unterschrieb er ein Abkommen mit der kommunistischen Regierung, das den Weg freigab für die Solidarność, die erste freie, selbstverwaltete, nichtstaatliche Gewerkschaft im damaligen Ostblock. Der Solidarność gehörten bald 10 Millionen Polinnen und Polen an. 9 Jahre später, nach vielen Rückschlägen, triumphierte die Solidarność und öffnete den eisernen Vorhang. Als Lech Wałęsa 1980 das Abkommen mit der Regierung unterzeichnete, nahm er dafür vor den Fernsehkameras aus aller Welt einen riesigen Plastikkugelschreiber. Darauf war der polnische Papst Johannes Paul II. Zu sehen. Um Wałęsas Hals hing ein Rosenkranz.
Am Werfttor hatte mir jemand den Kugelschreiber zugesteckt. Als wir das Abkommen dann unterschrieben, zückte ich diesen Kugelschreiber, ohne zu ahnen, was für Probleme sich daraus noch ergeben würden.
2 Jahre zuvor war der Krakauer Erzbischof und Kardinal Karol Wojtyła zum Papst gewählt worden. Auf seiner ersten Pilgerreise als Papst hatte er Millionen von Polen die Botschaft übermittelt: Ihr könnt und müsst dieses Land verändern. Ein Signal des Aufbruchs auch für Lech Wałęsa. Heute hat der Streikführer, Chef der Solidarność, Friedensnobelpreisträger und von 1990 bis 1995 der erste frei gewählte Staatspräsident Polens, ein Büro auf dem historischen Werftgelände. Auf der Welt verehrt man ihn als Held der antikommunistischen Opposition. In Polen bröckelt sein Denkmal schon lange. Die Linken sehen in ihm einen volkstümelnden, intoleranten Traditionalisten. Die Rechten werfen ihm vor, Handlanger der Kommunisten gewesen zu sein, wegen einer kurzen Zusammenarbeit mit der Geheimpolizei Anfang der 70er Jahre. Und seine Ehefrau hat den Vater 8 gemeinsamer Kinder in einem Bestseller als rücksichtslosen Patriarchen angeklagt. Wałęsas einst markanter Schnauzbart ist dünn und eisgrau, die Wangen gerötet.
Damals habe ich mich Hals über Kopf in den Kampf gestürzt. Nichts sonst hatte für mich Bedeutung. Meine Frau nicht, meine Kinder nicht. Nur der politische Kampf. Meine Frau war so erzogen, dass sie sich mit dem Haushalt zu beschäftigen hatte. Ich musste dafür sorgen, dass alles funktionierte. So war die Rollenverteilung der Menschen vom Lande. Und ich war ein Mensch vom Lande und sie auch.
Ob im Weichseldorf Popowo, wo er 1943 zur Welt kam und aufwuchs, oder in der Großstadt Danzig, wo er als Werftelektriker den Kampf gegen das kommunistische Regime führte, stets bekannte sich Wałęsa zur katholischen Kirche und suchte ihre Nähe. Besonders nahe stand ihm Henryk Jankowski, Priester an der Danziger Brigittenkirche und so etwas wie der Hauskaplan der Solidarność. Jankowski hatte jedoch jahrzehntelang immer wieder Minderjährige sexuell missbraucht. Das war kirchenintern bekannt, kam aber erst nach seinem Tod 2010 an die große Öffentlichkeit. Wałęsa sieht in Jankowski immer noch vor allem den politischen Weggefährten.
Er hat Polen sehr geholfen. Es kann sein, dass ich über einige Dinge nicht Bescheid weiß. Ich habe ja mit ihm nicht in einem Bett geschlafen. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Es ist schlecht, dass er nicht mehr am Leben ist. Wenn ich etwas davon gewusst hätte, hätte ich versucht, es zu seinen Lebzeiten zu klären.
Die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche insgesamt hat in Polen zuletzt stark gelitten. Nichtgläubige und Gläubige werfen ihr die Vertuschung zahlloser Missbrauchsskandale vor. Sie wehren sich darüber hinaus gegen das offensive Auftreten von Priestern und Bischöfen in der Politik. Sie stört die Forderung nach vollständigem Verbot der Abtreibung, die Verharmlosung von Gewalt in der Familie und Hasskampagnen gegen die LGBT-Bewegung. Die Kirche ist stark, denn sie weiß die nationalkonservativen Peace-Machthaber auf ihrer Seite. Lech Wałęsa ist ein Intimfeind der Peace, aber nun mal kein scharfer Kritiker der katholischen Kirche. Die aktuelle Vermischung von Politik und Religion auf der Kanzel stört ihn allerdings erheblich.
Es gab eine Zeit, als die Kirche eine zusätzliche politische Rolle ausfüllen musste, weil das Volk sie nicht übernehmen konnte. Denn es gab keine Freiheit. Das kann ich verstehen. Aber nachdem wir die Freiheit wiedererlangt haben, muss die Kirche ihren eigenen Platz einnehmen und den Rest einfach den Politikern überlassen.
Vor 40 Jahren entstand die polnische Gewerkschaft Solidarność. Sie wurde stark von der katholischen Kirche unterstützt. Ein Beitrag von Martin Sander.
Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Mein Name ist Susanne Fritz. Nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Marktplatz. Bei Stefan Römermann geht es heute um Chatten, Spielen, Videotelefonieren, gesellig sein via Internet.